In bester Fluggesellschaft. Ab in the Air. Die FluxFM Themenwoche rund ums Fliegen. Präsentiert von EasyJet.
Der Himmel über Europa wird eng. Mehr als 27.000 Flüge sind täglich in der Luft. Dafür, dass alle Passagiere wieder sicher landen, sorgt unter anderem Christoph Rügen. Er ist nicht nur Pilot bei EasyJet, sondern als solcher eben auch Flugsicherheitsexperte. Und er ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, schönen guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, es ist ein zweites Treffen. Man trifft sich immer zweimal im Leben.
Ja, das stimmt. Also das ist die eindeutige Bestätigung dafür. Freut mich.
Eine Theorie bestätigt. Du warst, wie gesagt, schon mal hier zur Thematik Pilot bei uns im Studio. Wer trägt denn alles dazu bei, dass wir sicher fliegen können?
Das ist eigentlich ein großer Kreis, wo man gar nicht weiß, wo man da den Anfang suchen soll. Also ich fange einfach mal an. Das geht zunächst mal mit dem Flugzeug los. Das Flugzeug muss in einem vernünftigen technischen Zustand sein. Und dann kommt die Flugplanung, die wird in der Firmenzentrale gemacht. Da wird also die Route berechnet. Das Wetter, Wind geht da mit rein. Dann gehen da aber auch politische Verhältnisse rein, eventuell militärische Konflikte, die eben umflogen müssen, weiträumig. Dann geht es weiter zu gut ausgebildeten Piloten, die dann auch wiederum eine gute Flugvorbereitung machen. Das heißt, die gucken sich die vorher berechnete Strecke an und checken die Besonderheiten davon, also ob zum Beispiel unterwegs ein Funkfeuer ausgeschaltet wurde aus technischen Gründen, aber auch das Wetter und auch den technischen Zustand des Flugzeuges. Danach geht es eigentlich um die korrekte technische Durchführung des Fluges an sich. Das heißt also, da geht es eigentlich um die präzise Einhaltung von Höhen und Geschwindigkeiten und so weiter und die Interaktion mit Fluglotsen. Und am Schluss kommt dann das sogenannte Flight Data Monitoring. Beim A320, beim Airbus ist das so, dass die ganzen Flugdaten am Ende des Fluges immer in die Firmenzentrale geschickt werden. Und dort werden sie ausgewertet und analysiert. Da wird nachgeguckt, ob die Piloten so geflogen sind, wie sie es denn sollen. Werden also überwacht und es wird auch nachgeguckt, ob das Flugzeug denn technisch alles so gemacht hat, wie es das sollte. Und das wiederum, die Analyse davon fließt dann wieder in zukünftige Flugplanungen ein.
Na gut, da ist dann der Kreis quasi geschlossen.
Ja.
Als Passagier bekommt man ja nicht so viel mit von den technischen Abläufen beim Start. Man hat im Hinterkopf so eine Checkliste, das hat man schon mal, glaube ich, mitbekommen, dass die Piloten und Co-Piloten und Pilotinnen sich da quasi absprechen und nochmal durchchecken, ob eben auch alles funktioniert. Was passiert aber eigentlich vor dem Start oder beim Start technisch?
Also der Start, der wird zunächst mal von den Piloten berechnet. Man setzt ihn ja einfach rein und schiebt die Gashebel nach vorne und fliegt los, sondern es geht im Wesentlichen darum, um erstmal zu gucken, ob die Bahn überhaupt lang genug ist.
Weil das Flugzeug besonders schwer ist an dem Tag wegen viel
Sprit
und so.
Genau, es geht dabei um das Gewicht des Flugzeuges, aber auch um Außentemperatur, Luftdruck, Wind und so weiter. Also muss man erstmal gucken, ob die Bahn heute lang genug ist. Als nächstes muss man dann sehen, bis zu welcher Geschwindigkeit kann man denn den Start noch sicher abbrechen, ja, wenn irgendwas Technisches vorfällt, dass man dann eben auch auf der Bahn noch zum Stehen kommt und nicht über diese hinausschießt. Dann wird berechnet, bei welcher Geschwindigkeit man denn das Flugzeug dann auch sicher in die Luft bringen kann. Und als letztes wird berechnet, ab welcher Geschwindigkeit oder bei welcher Geschwindigkeit man im unwahrscheinlichen Falle eines Triebwerksausfalls das Flugzeug denn sicher vom Boden wegfliegen kann.
Aha, das gibt es also auch die Möglichkeit beim Triebwerksschaden, das Flugzeug trotzdem vom Boden wegzubekommen.
Ja, der sicherste Ort für ein Flugzeug ist in der Luft und sollte ein Triebwerk ausfallen und hat man eben diese kritische Geschwindigkeit, wo man den Start noch abbrechen kann, überschritten, ist es auf jeden Fall besser, das Flugzeug erstmal in die Luft zu bringen, dann den Fehler abzuarbeiten und danach sicher wieder zu landen.
Ich finde es ein ganz schöner Satz. Der sicherste Ort für ein Flugzeug ist in der Luft. Macht ja irgendwie auch Sinn. Jetzt haben wir gerade erfahren, dass relativ viel technisches Verständnis auch gefordert ist, offensichtlich auch eine gewisse Fähigkeit zu mathematischen Berechnungen von Fluggeschwindigkeiten bzw. Geschwindigkeiten, die das Flugzeug braucht, um abzuheben. Wie viel technisches Verständnis ist denn vorausgesetzt für diesen Beruf? Muss man quasi Ingenieur sein, um Pilot zu werden oder Flugsicherheitsexperte?
Ein Ingenieur hat auf jeden Fall ein gehobenes Verständnis von technischen Abläufen. Es ist aber nicht nötig, ein Ingenieur zu sein. Wichtig ist eigentlich, das ganze Bild zu haben, weil sichere Flugabläufe gehen über das Ingenieursverständnis hinaus. Es geht da auch um zum Beispiel eine politische Sicherheitslage oder auch um menschliche Komponenten wie die Interaktion zwischen Pilot und Pilot oder die Interaktion zwischen Flugleutzer und Pilot und Auch medizinische Komponenten spielen da rein, also gesunde Schlafrhythmen oder Bewegung. Und letztendlich geht es auch um das Sammeln statistischer Daten und auch deren Analyse und vor allem auch um die Auswertung von Unfalluntersuchungen.
Ja, also es ist ein sehr, sehr weites Feld und man muss auf verschiedenen Ebenen quasi Talente mitbringen. Auch das Zwischenmenschliche, kann ich mir gut vorstellen, ist ja durchaus eine wichtige Qualität, die man da so mitbringt. Man
wird tatsächlich geschult sogar.
Ja, okay. Ja. Du trägst halt sehr viel Verantwortung als Pilot, beziehungsweise auch als Flugsicherheitsexperte. Wie geht man denn damit eigentlich um und wie schafft man es dann abzuschalten? Wir haben ja gerade erfahren, dass ein regelmäßiger Schlafrhythmus wichtig ist. Das heißt, man muss ja auch irgendwie die Fähigkeit runterzukommen mitbringen. Wie machst du das?
Der beste Weg ist eigentlich, ein schönes Hobby zu haben. Also ich bin zum Beispiel persönlich sehr viel in der Natur unterwegs. Ich gehe gern Radfahren, ich gehe gern wandern und am allerbesten abschalten kann ich tatsächlich beim Angeln. Und es gehört aber auch eine gewisse Disziplin dazu. Also um eine vernünftige Work-Life-Balance zu haben, sollte man eben in der Lage sein, tatsächlich abzuschalten, sprich in seinem Privatleben auch nicht zu viel von der Arbeit zu sprechen, dass man eben wirklich den nötigen Abstand kriegen kann, um dann eben wiederum vernünftig schlafen zu können.
Ja, muss ich mir eine Scheibe abschneiden unter Umständen, denn diese Sendung hier beschäftigt mich Tag und Nacht. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über Geschichten aus dem Bereich der Luftfahrt. Zwischendurch hören wir aber auch mal eine kleine Melodie von Sinebo C, Good in You. Sinebo C mit Good in You auf Flux FM. Bei mir im Studio ist immer noch Christoph Rügen. Er ist nicht nur Pilot bei EasyJet, sondern als solcher auch Flugsicherheitsexperte. Und wir haben schon einiges gelernt darüber, was wichtig ist in diesem Arbeitsbereich. Wir haben auch schon erfahren, dass die Kommunikation mit den Fluglotsen ein zentraler Punkt natürlich ist, um die Sicherheit während des Fliegens zu gewährleisten. Wie funktioniert das? Signale, Nummern, Codes? Wie kommuniziert der Pilot, die Pilotin mit den Fluglotsen?
Ja, du sagst es, Signale, Nummern, Codes, aber es wird in Wirklichkeit tatsächlich mit echten Worten und auf Englisch gesprochen. Ja. Der Funkverkehr ist standardisiert, das heißt, es werden in vielen Fällen die gleichen Phrasen benutzt. Darum weiß man oft schon, was der Fluglotse als nächstes sagt oder der Fluglotse weiß auch, was der Pilot wahrscheinlich als nächstes sagt oder fragt. Die Zahlen und Codes sind in der Regel erstmal das Rufzeichen des Flugzeuges. Das Flugzeug muss ja einen Namen haben, damit der Pilot auch weiß, um wen es hier geht in dem Moment. Und ansonsten sind das eigentlich Kursanweisungen, Höhenanweisungen und Geschwindigkeitsanweisungen, vor allem der Fluglotsen. Das klingt dann sehr nach Zahlen und Codes. Aber in Wirklichkeit sind das eigentlich ganz transparente Sachen sozusagen.
Echo, Charlie, Echo, bla bla bla.
Das ist das Fliegeralphabet.
Ja, genau.
Ne? Alpha, Bravo, Charlie, Delta und so weiter. Mhm. Das klingt dann natürlich immer so ein bisschen dramatischer, als es ist.
Ja, aber es ist natürlich eine standardisierte Sprache, das hast du ja schon richtig gesagt. Und genau das trägt natürlich auch im Endeffekt zur Sicherheit bei.
Auf jeden
Fall. Dass eben auch die Sprache, auf der quasi die Sicherheitsmaßnahmen beruhen, dass die auch so standardisiert ist, dass man eben, wie du gerade sagtest, vielleicht auch schon bei der dritten Silbe weiß, was quasi der Fluglotse von einem verlangt.
Das ist sehr wichtig. Es geht ja sehr international zu.
Ja.
Also es kann ja sein, dass wir einen spanischen Piloten und einen französischen Fluglotsen haben. Die sprechen zwar beide auf Englisch, aber beide mit ihrem Akzent.
Ja.
Das heißt, die haben unter Umständen Schwierigkeiten, sich gegenseitig zu verstehen. Und da ist es dann schon sehr von Vorteil, wenn die eigentlich schon im Voraus wissen, was der andere gleich sagen wird.
Wie verändert sich denn der Job, wenn immer mehr Flugzeuge im Himmel unterwegs sind? Wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren bemerkbar gemacht? Du bist ja nicht erst seit gestern im Luftfahrtbereich unterwegs.
Ja, also es hat sich doch sehr bemerkbar gemacht. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass im letzten Jahr europaweit zum ersten Mal an einem Tag 37.000 Flugbewegungen registriert worden. Das ist irrsinnig viel.
Mhm.
Wenn man vor 20 Jahren auf die Kanaren geflogen ist, ist man spätestens, wenn man über den Atlantik geflogen ist, völlig alleine gewesen. Heutzutage ist es so, ich war übrigens gerade gestern da, dass man eigentlich immer mindestens ein Flugzeug in Sichtweite hat.
Wow.
Und das ist natürlich, führt zu einer höheren Arbeitsbelastung, vor allem der Fluglotsen, weil die eben diesen ganzen Verkehr managen müssen.
Ja.
Aber auch der Piloten. Die Piloten müssen eben heutzutage als viel wacher sein und müssen immer wissen, was vor, hinter ihnen, über ihnen und unter ihnen rechts und links vorgeht. Allerdings hat sich die Technik auch weiterentwickelt. Heutzutage sind alle Verkehrsflugzeuge mit äußerst effektiven Systemen ausgerüstet, die zum Beispiel dazu beitragen, Kollisionen zu verhindern.
Na gut, aber trotzdem sind ja diese Flugzeuge mit relativ hoher Geschwindigkeit unterwegs. Das heißt, wenn da zwei quasi in entgegengesetzter Richtung unterwegs sind, ist man relativ schnell nah beieinander, kann ich mir vorstellen. Ja,
das geht dann sehr, sehr, sehr schnell. Ja.
Was war denn so die brenzligste Situation, die du erlebt hast vielleicht? Also gab es da mal.
Ja, da hast du eigentlich schon das Intro gerade dazu gebracht. Ja, es war also vor vielen Jahren, ich glaube, da gab es EasyJet noch gar nicht, habe ich mal über dem Mittelmeer eine griechische Insel angeflogen. Mhm. Und plötzlich habe ich in die Augen eines Militärpiloten geblickt, der aus dem Nichts kam.
Ja.
Der saß übrigens in einem anderen Flugzeug.
Das ist gut, dass du das dazu erzählst, ja.
Und heute lache ich darüber. Ja. Früher war mir da überhaupt nicht zum Lachen zumute. Also man kriegt da einen Riesenschreck. Und das war auch sehr knapp. Das kann allerdings heute im überwachten Luftraum, wo sich moderne Verkehrsflugzeuge bewegen, praktisch nicht mehr passieren.
Ja, okay. Weil eben auch militärische oder Militärflugzeuge auf dem Radar des Fluglotsen erscheinen und der im Prinzip eine Warnung aussprechen kann. Es sei denn, es handelt sich um so ein Stealth-Flugzeug.
Genau. Es handelt sich um einen solchen. Aber die werden auch aus diesem zivilen Luftraum rausgehalten heutzutage.
Jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht als letzte Frage zum Abschluss. Weil man darüber oft so laienhafte Diskussionen mitbekommt, welcher Teil vom Flugzeug ist am sichersten? Viele sagen, ich muss hinten sitzen. Andere wiederum wollen in der Mitte unbedingt einen Platz haben. Gibt es überhaupt einen sicheren Platz im Flugzeug oder ist das alles Quatsch?
Das hängt natürlich jetzt von der Art der Bedrohung ab. Ich denke mal, du wirst wahrscheinlich jetzt von Bruchlandungen reden. Mhm. Da ist es im Prinzip eigentlich egal, wo man sitzt. Ja. Also der sicherste Ort ist eigentlich, den sichersten Ort hat man erreicht tatsächlich, wenn man ins Flugzeug eingestiegen ist.
Ja.
Dann ist man schon mal in Sicherheit. Aha. Nämlich, das Gefährlichste am Fliegen ist der Weg zum Flughafen, von zu Hause zum Flughafen.
Das ist jetzt wieder so eine statistische Beobachtung, oder?
Das ist eine, dazu komme ich dann auch später noch. Das ist also, aber darüber hinaus kann man natürlich sagen, ein Flugzeug fliegt natürlich vorwärts.
Mhm.
Da tun sich dann eventuell Fragen auf, nützt es einem was im unwahrscheinlichen Fall einer Bruchlandung, wenn ein Flugzeug vorwärts fliegt und man hinten sitzt?
Hm.
Dazu kann man sagen, vielleicht.
Hm. Ja, stimmt.
Andererseits kann man sagen, nützt es einem was im unwahrscheinlichen Fall, wenn im hinteren Teil des Flugzeugs ein Feuer ausbricht? Hm. Dann wahrscheinlich eher nicht.
Ja, allerdings. Ja.
Also ich glaube, es ist immer von Vorteil, in der Nähe von einem Notausgang zu sitzen.
Hm.
Und aber eigentlich ist das egal. Die amerikanische Luftfahrtbehörde NTSB hat eine Statistik erstellt. Da sind wir jetzt schon bei den Statistiken. Die besagt, dass im Falle einer Bruchlandung die Überlebenschance bei 96% liegt. Das ist doch recht groß.
Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Und darum denke ich, ist es eigentlich egal, wo man sitzt.
Da fällt dann der Hudson River Pilot gerade wieder ein, finde ich. Das war ja eine ganz besondere.
Absoluter Held der Mann und es waren aber auch sehr günstige Bedingungen.
Ja.
Also es ist immer günstig, wenn man mal mit dem Flugzeug notwassern muss, wenn man möglichst glattes Wasser hat und keine hohen Wellen. Also man hat da auch schon andere Fälle gesehen, die anders ausgegangen sind.
Ja, klar. Aber da haben ja wirklich alle überlebt und es war so eine Geschichte,
Wahnsinn,
die um die Welt ging. Ja?
Wahnsinn.
Verfilmt worden mittlerweile.
Ja, ganz toll. Also ein absoluter Held. Aber um nochmal ganz kurz hier auf kurze Statistiken zurückzukommen, für alle, die sich da Sorgen machen. Also es sind 2017 4 Milliarden Menschen mit Flugzeugen befördert worden. Mhm. Was schätzt du, wie viele dabei ums Leben gekommen sind?
Wahrscheinlich 50 oder sowas.
67.
Ja, wow.
Von 4 Milliarden Menschen.
Das ist echt. Das ist wirklich eine beruhigende Statistik.
Im gleichen Zeitraum sind auf deutschen Straßen 2017 leider 380.000 Leute verletzt worden und es kamen leider auch 3.200 ums Leben. Wir bei EasyJet haben im selben Zeitraum 550.000 Flüge durchgeführt, 2017, und haben dabei 88,5 Millionen Passagiere befördert. Und die sind alle heil angekommen.
Ich bin ein Typ, der mit Flugangst in der Tat so ein bisschen zu kämpfen hat. Insofern ist das für mich ein weiterer Schritt, diese zu bekämpfen, mir diese Statistiken nochmal anzuhören. Weil es ja in der Tat genug rationale Gründe dafür gibt, sich quasi ohne Angst in so ein Flugzeug reinzusetzen, wenn man sich diese statistischen Werte mal anguckt.
Absolut, sonst würde ich mich nämlich auch nicht reinsetzen.
Christoph Rügen ist Pilot und Flugsicherheitsexperte bei EasyJet. Vielen Dank nochmal für den Besuch.
Ja, ich danke für die Einladung.
Und wenn ihr da draußen auch schon mal immer was mit Flugzeugen machen wolltet, dann geht ruhig mal auf careers.easyjet.com oder fluxfm.de. Da gibt es noch mehr Infos zur Bewerbung und zur Ausbildung in der Luftfahrtbranche. Christoph Rügen, vielen Dank für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, tschüss.
Nur Radio hören ist schöner. Ab in the air mit FluxFM und EasyJet. Mehr zur Themenwoche rund ums Fliegen und wie ihr euch für einen Job in der Branche bewerben könnt auf fluxfm.de.